Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Sprachlosigkeit ist ein Gefühl, das viele von euch vielleicht kennen angesichts der vielen Krisen und Kriege, die es gerade so gibt in der Welt. Jüngstes Beispiel natürlich die Eskalation und der Tod vieler tausender ZivilistInnen in Israel, dem Gazastreifen und dem Westjordanland. Und die Frage ist, wie hält man da ein Gespräch am Laufen? Auch mit Menschen, von denen man weiß, dass sie definitiv eine andere Haltung haben als man selbst. Das wollen wir in dieser Folge ab 21 klären und ich freue mich, dass ihr euch auf dieses schwierige Thema mit uns einlasst. Aber ich verspreche euch auch, es gibt Hoffnung und sie kommt in Person von Kathi Nöllenburg, die ist Mediatorin und sie wird uns gleich erzählen, wie man in so schwierige Gespräche reingeht, aber vielleicht auch mit einem Erfolg wieder rauskommt.
Wir glauben an die Macht des Dialogs und nicht an die der Gewalt. Es ist an der Zeit zu reden und zu verstehen, dass das, was uns verbindet, viel stärker ist als das, was uns trennt. Unsere gemeinsame Menschlichkeit, unser Leid, unsere Liebe, unsere Ängste, unsere Tränen und unser Lachen.
Was in einer besseren Welt klingen könnte wie die Präambel einer Friedenserklärung zwischen der Hamas und Israel, ist in Wahrheit ein Demoaufruf der Gruppe Palestinians and Jews for Peace aus Nordrhein-Westfalen. Und diese Gruppe hat vor allem ein Ziel, miteinander ins Gespräch kommen. Vor allem miteinander ins Gespräch kommen zwischen PalästinenserInnen und Israelis. Und mit zwei Mitgliedern dieser Gruppe habe ich gesprochen, um mir genauer erklären zu lassen, wie das funktionieren kann, ins Gespräch kommen. Hi Svetlana und Fahid.
Hallo.
Hallo.
Svetlana, du bist deutsche Jüdin, hast auch Familie in Israel. Fahid, du bist halb Palästinenser, halb Türke. Was verbindet euch denn?
Also ich würde sagen, uns verbindet eine ganze Menge und zwar, wir sind ja beide in Deutschland als Menschen mit Migrationshintergrund aufgewachsen. Wir beide kennen oder eigentlich alle Menschen in unserer Gruppe kennen Fragen nach Identität, Fluchterfahrungen, Diskriminierung, Antisemitismus und das hat sehr viel mit Identität und mit dem Wunsch nach einer besseren Welt zu tun, wofür wir uns einsetzen. Und wir haben in Deutschland irgendwie auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Und so unterschiedlich wie unsere Biografien auch sind, so unterschiedlich unsere Familien auch sind, wenn wir ins Gespräch kommen, dann merken wir eigentlich, wir kennen alle dieselben Diskussionen über Politik mit der Familie. Wir kennen alle vielleicht Ignoranz, die uns manchmal in der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft stört. Wir kennen alle bestimmte Probleme, gegen die wir uns einsetzen. Mhm. Und das vereint uns irgendwie.
Fayette, würdest du das so unterschreiben?
Auf jeden Fall. Also ich meine, was mich vor allem zur Gruppe hingeleitet hat, war einfach ein Gefühl der puren Verzweiflung. Ich habe diesen Nahostkonflikt für eine lange Zeit in meinem Leben, obwohl ich halt palästinensische Wurzeln habe, ignorieren können. Auch weil das in meiner Familie von den Eltern so ein bisschen angeordnet wurde. Also auch ein bisschen aus deren Flüchtlingserfahrungen an Checkpoints in der Region selbst, über die halt nicht so oft gesprochen wurde, also die nicht oft thematisiert wurden. Aber jetzt mittlerweile ist das einfach ein Ding der Unmöglichkeit geworden, sage ich mal, da einfach wegzuschauen. Und ja, es ist natürlich viel Frustration. Man fragt sich einfach, wohin soll das Ganze führen? Und irgendwie hat man dann natürlich das Bedürfnis, irgendetwas zu machen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und bin sehr glücklich auf die Palestinians and Jewish Friends for Peace zu stoßen. Also das war auf jeden Fall eine Lifeline für mich in dieser Zeit und ich bin sehr stolz auf, was wir bislang zusammen auf die Beine gestellt haben und immer noch auf die Beine stellen werden.
Da kommen wir auch später noch dazu, was ihr noch so plant für die Zukunft. Vielleicht aber trotzdem auch die Frage, weil es ja eben darum geht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das heißt allerdings auch, dass irgendwas da ist, was euch gefühlt trennt. Svetlana.
Ich glaube, das, was uns trennt, sind bestimmte Narrative, die wir alle durch Politik, durch Diskussionen in der Familie gehabt haben. Und paradoxerweise ist das, was uns trennt, auch das, was uns vereint. Also ich habe darüber auch mit den anderen aus der Gruppe gesprochen und es ging vielen eben ähnlich, dass dieses Gefühl, wir können nicht in Frieden miteinander leben, einfach sehr stark uns eingetrichtert wurde. Also einmal das Trauma von Antisemitismus, von Verfolgung, von Diskriminierung, dieses intergenerationale Trauma, was wir alle in uns tragen und gleichzeitig diese Gespräche am Küchentisch mit meiner Familie, Palästinenser hassen uns, Palästinenser wollen uns vernichten, wir können nicht in Frieden miteinander leben, sehr viel Rassismus, der ja auch von Familienmitgliedern ausging und das halt meiner Lebensrealität überhaupt nicht entsprochen hat. Wie gesagt, ich bin als Migrantin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe sehr viele Freundinnen und Freunde, die einen muslimischen, arabischen, auch palästinensischen Background haben. Mhm. Wir haben uns immer sehr gut verstanden. Wir haben uns irgendwie als Gemeinschaft gefühlt. Und das, was uns getrennt hat, also diese Sachen haben mich auch ja so ein bisschen von meiner Familie getrennt. Und wir haben auch gemerkt, dass diese Themen auch die jüdische Community in Deutschland extrem spalten. Also es gibt Menschen, die mehr nach Verbindung streben oder auch ja, sich gegen Rassismus einsetzen und andere, die beispielsweise auch muslimische Menschen eher als Bedrohung sehen. Es ist diese Trennung, diese Angst da, aber ich glaube, das ist etwas, was wir gerade überwinden können und sollten. Einfach, weil es aus meiner Sicht keinen anderen Weg gibt.
Weil jetzt, du bist ja auch zum Teil in London aufgewachsen, einer Stadt, von der es zumindest immer heißt, dass sie auch so ein Melting Pot ist, vieler verschiedener Kulturen. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht wie Svetlana jetzt, dass man eigentlich, ja, das einerseits erzählt bekommt, dass die andere Seite ist, aber dass du auch Freundinnen und Freunde hattest, die eben von der anderen Seite waren, wo du einfach gesagt hast, okay, es sind halt meine Freunde, wir sind eine Gemeinschaft.
Also meine Erfahrung in London, da war ich halt auf jeden Fall nur ein Kind. Also bis zum 10. Lebensjahr war ich da, also vom 5. bis zum 10.
Aber es sind ja prägende Jahre auch.
Ja, das sind auf jeden Fall prägende Jahre. Was ich da mitgenommen habe, war auf jeden Fall die multikulturelle Natur von dieser Stadt, ne, London. Also der Sprung von London nach Münster.
Das ist ein großer
Sprung und der ist mir auch direkt aufgefallen. Und es hat auf jeden Fall eine sehr lange Zeit gedauert und vielleicht dauert sie immer noch an, also bis ich halt meine Integration, sage ich mal, wieder gefunden habe. Jetzt fängt es wieder an, wieder so ein bisschen zu bröckeln, weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nach London schaue und die Solidaritätsbewegung mit den Menschen, die im Gazastreifen sind und leiden und bombardiert werden, da ist auf jeden Fall eine andere Größenordnung.
Was ist für euch Frieden, Svetlana?
Also für uns bedeutet, dass Frieden ist nicht einfach nur ein inhaltsleeres Wort, das ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Kampfhandlungen, sondern Frieden beinhaltet eben auch, dass alle Menschen gleich behandelt werden und dass sie gleiche Rechte haben. Und das ist für uns eben sehr zentral, weil wir auch merken, dass sowohl in der Berichterstattung als auch im politischen Diskurs bestimmte Rhetorik immer wieder verwendet wird, die Menschen entmenschlicht oder Menschengruppen entmenschlicht aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. Und das wollen wir eben vermeiden. Wir wollen sagen, okay, wir sind alle gleich, wir möchten alle gleiche Rechte, wir möchten uns alle sicher fühlen. Wir möchten, ob in Israel, in Palästina oder in Deutschland, dass Menschen ohne Polizeischutz in Moscheen, in Synagogen, in Kirchen, wohin auch immer gehen können und eben Zugang haben zu Infrastruktur und zu allem, was sie zu leben brauchen.
Das klingt gut. Das würden wahrscheinlich wahnsinnig viele Menschen unterschreiben, aber es erfordert natürlich, dass beide Seiten aufeinander zugehen und Kompromisse eingehen. Und jetzt habt ihr euch als Gruppe gefunden. 15 bis 20 Mitglieder habt ihr, glaube ich, aktuell. Habt ihr euch denn Regeln gegeben, wie so Gespräche ablaufen sollen, damit ihr eben im Gespräch bleibt und das nicht im Gespräch auseinandergeht?
Also ich glaube, dass bislang unsere Erfahrung als Gruppe, sage ich mal, so eine Regelfindung für ein Gespräch nicht wirklich notwendig war. Wir ziehen eigentlich alle an derselben Linie, so gesehen. Und
aber gibt es sowas wie so ein Code of Conduct, würde man jetzt im Englischen vielleicht sagen, oder so,
klar.
Sozusagen. Ja, klar, aber was denn zum Beispiel?
Also, ja, also wir sind ja eine relativ junge Gruppe, aber wir arbeiten jetzt an so einem Code of Conduct, was wir auch rausbringen möchten. Beispielsweise antisemitische Aussagen, antimuslimische, islamophobische Aussagen.
Also ich würde sagen, wir haben jetzt noch keine expliziten Regeln ausformuliert, oder wenn wir explizite Regeln ausformulieren, dann gelten die eher für die Demos, um dafür zu sorgen, dass alles friedlich bleibt. Was wir haben, ist eher aus so einem organischen Zusammenspiel entstanden. Also ich glaube, was ich einfach merke in dieser Gruppe, ist, es ist unglaublich viel Verständnis da, es ist unglaublich viel Unterstützung da, es ist irgendwie, obwohl wir uns erst seit relativ kurzem kennen oder die meisten von uns, einfach eine unglaublich starke Community entstanden. Es ist unglaublich viel Wertschätzung da und das ist einfach ein sehr schöner Rahmen, in dem auch sowas wie Kritik geübt werden darf. Es ist auch ein Rahmen, wo man seinen Emotionen freien Lauf lassen kann, wenn man merkt, man hat gerade total schlimme Bilder gesehen in den Nachrichten. Man hat gerade wahnsinnige Angst und man kann das auch in der Gruppe teilen, ohne dass das jetzt so abgewürgt wird.
Und wo macht ihr das? Also in Chatgruppen oder trefft ihr euch oder habt ihr euch vor allem für die Demo zusammengetan?
Also für die Demo haben wir, oder einige von uns haben sich da zum ersten Mal in Person kennengelernt. Das meiste haben wir einfach aus praktischen Gründen entweder in einer Chatgruppe oder in Online-Konferenzen geklärt. Und ja, so das Ganze ist natürlich auch anstrengend, je nachdem, wie viel Orga-Arbeit gerade ansteht, dann nochmal abends sich 3 Stunden lang in so ein Online-Meeting zu setzen und durchzudiskutieren, was uns wichtig ist. Einerseits alle unsere Gefühle irgendwie mit einfließen zu lassen, das zuzulassen und andererseits zu sagen, okay, wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir haben bestimmte Ziele, wir möchten einen Waffenstillstand erreichen, wir möchten für die Freilassung der Geiseln plädieren.
Wie möchtet ihr das denn erreichen von Nordrhein-Westfalen aus?
Zum einen glaube ich, dass die Demo schon ein sehr großes Zeichen gesetzt hat. Also auch medial hat man eben gesehen, wir sind nicht verfeindet, wir haben alle dasselbe Ziel.
Ja.
Und Solidarität mit palästinensischen Zivilopfern und Angst vor Antisemitismus müssen sich nicht ausschließen. Solidarität mit israelischen Opfern und Angst vor Rassismus und Solidarität mit palästinensischen Opfern müssen sich überhaupt nicht ausschließen. Das geht für uns Hand in Hand.
Wenn ihr jetzt in die Zukunft blickt, du hattest gerade schon eure Ziele erwähnt, Frieden zu schaffen, das klingt natürlich super, das würden total viele Leute unterschreiben, die allermeisten wahrscheinlich auf der Welt. Und dann gibt es aber immer wieder welche, die das anders sehen, aus welchen Gründen auch immer. Wie sorgt ihr vor, dass kein Hass von außen in eure Gruppe reindringt? Oder wenn es Hass aus der Gruppe selbst gibt, wie geht ihr damit um?
Das hatten wir bislang noch nicht, zum Glück. Also,
ist noch früh, ich weiß, ja, genau. Aber sozusagen klar, die Möglichkeit steht ja im Raum.
Ja, die Möglichkeit steht im Raum. Dem würden wir auch sofort dann entgegenwirken und versuchen zu entkräftigen. Vielleicht ist die beste Waffe dagegen, mit Verständnis anzukommen und eine Art Empathie zu zeigen. Aber dann auch natürlich zu zeigen, dass Hass nie eine Antwort sein kann und Gewalt einfach nur diesen Konflikt über Generationen, über zukünftige Generationen einfach kontinuieren lassen würde. Und
würdet ihr im Zweifel jemanden auch aus der Gruppe ausschließen, wenn ihr merkt, okay, alles, was wir jetzt versucht haben, hilft nichts? Da ist der Hass einfach so tief verankert?
Also ich glaube, die Leute, die sich unserer Gruppe angeschlossen haben, bei denen trifft es einfach nicht zu. Also die sind trotz dieser extrem angespannten, extrem emotionalen Lage, sind sie eben bewusst diesen Schritt gegangen, sich keine rein israelische, rein jüdische oder rein palästinensische Gruppe zu suchen, sondern eben in den Dialog zu gehen. Also es ist einfach gerade ein total schönes Vertrauen da und ich hoffe, dass das natürlich so bleibt, auch wenn das niemand garantiert. Und wir haben auch ein Team von ganz tollen Unterstützerinnen und Unterstützern, die keinen palästinensischen und jüdischen Hintergrund haben. Es kam zu einigen rassistischen, antisemitischen Angriffen, als wir unsere Aufrufe in sozialen Medien geteilt haben, in Chatgruppen und so weiter, wurden wir echt ekelhaft angefeindet zum Teil. Und wir haben das jetzt so ein bisschen umstrukturiert, dass unsere Allies, die vielleicht nicht ganz so mitgenommen sind von solchen Hassnachrichten, weil sie selbst keine eigenen Diskriminierungserfahrungen haben, das dann für uns übernehmen und uns da so ein bisschen unterstützen können, damit ja wir das Ganze nicht lesen müssen und ja für uns einfach so einen sicheren Rahmen schaffen können, damit wir uns aufs Wichtigste fokussieren können.
Sagt Svetlana von der Gruppe Palestinians and Jews for Peace. Mit auch dabei war Fayed. Vielen Dank euch beiden.
Dankeschön für das Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova ist hier. Kriege, Klimakrise, Corona, niemand will sie und trotzdem gibt es die alle drei natürlich und trotzdem wird auch leidenschaftlich über sie gestritten. Jüngstes Beispiel, der Überfall der Hamas auf Israel und die darauf folgenden heftigen Reaktionen des israelischen Militärs auf Ziele im Gazastreifen. Und wessen Seite nimmt man da jetzt ein? Gar keine, um fein raus zu sein, zum Preis des möglichen Schweigens? Oder bezieht man doch besser Position, um wenigstens ein Gespräch in Gang zu bringen? Aber wie könnte das am Ende dann aussehen? Das wollen wir uns erklären lassen von Kathi Nöllenburg. Sie ist Mediatorin und Ausbilderin für Mediation und bearbeitet seit 20 Jahren politische, interreligiöse und international gefärbte Konflikte in Deutschland. Hallo.
Hallo.
Kann man denn, sollte man denn über alles sprechen oder ist es denn besser, auch mal zu schweigen?
Es ist auf jeden Fall besser und manchmal auch richtig zu schweigen. Es kommt natürlich darauf an, wie wichtig ist mir gerade das Thema, über das gestritten wird und wie wichtig ist mir auch mein Gegenüber.
Und gibt es dafür irgendwelche Hinweise, irgendwelche Signale, die ich erkennen kann, damit ich dann entweder schweige oder rede?
Also ich sag mal so, wenn ich jetzt mit einer Freundin oder mit einem engen Freund wirklich mit einem Thema aneinander gerate oder merke, ich habe eine ganz andere Meinung oder mich regt das richtig auf, was die Person vielleicht politisch sagt, da denke ich, sollte ich mir doch die Mühe machen, wirklich da die Energie reinzugeben und auch die Beziehung in dem Sinne zu stärken, dass ich denke, wir schaffen das, auch über dieses Thema, über dieses schwierige Thema zu sprechen.
Mhm. Sollte man sich dann so eine Art Fahrplan oder zumindest ein Ziel vornehmen und dass man eben nicht nur relativ ungefiltert das rauslässt, was einem so durch den Kopf geht?
Ja, auf jeden Fall. Also merke ich bei einem Wertekonflikt jetzt mit jemandem, der mir wichtig ist, ne, wo ich die Beziehung behalten möchte, dann sollte es auf jeden Fall kein Tür- und Angelgespräch sein. Da ist wirklich wichtig, ein richtiges Gespräch zu planen, auch das wirklich anzusprechen, ne, zu sagen, okay, immer wieder bei diesem Thema kommen wir aneinander. Das ist doch irgendwie schräg, dass wir nun gerade bei diesem Thema, bei diesem Konflikt uns gar nicht zuhören können. Lass uns doch mal in Ruhe sprechen, lass uns einen Walk and Talk machen. Lass uns mal einmal versuchen, dem anderen wirklich zuzuhören, was dir so wichtig ist mit dem Konflikt.
Walk and Talk bringt mich zu der Frage, wie wichtig ist ein Setting? Vielleicht sollten wir spazieren gehen und sprechen oder sich hinsetzen?
Also das ist total individuell. Also ich ganz persönlich habe wirklich sehr gerne schwierige Gespräche bei einem Spaziergang. Ich habe gerade heute Morgen einen gemacht. Ich ganz persönlich finde das gut, weil man sich dann irgendwie ein bisschen gestikulieren kann, man kann sich bewegen. Ich finde auch so schweigende Zeiten sind nicht so unangenehm und das Gute ist bei einem Spaziergang draußen, dass es so ein bisschen so eine soziale Kontrolle gibt, also dass da jetzt wirklich rumgebrüllt wird, ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Aber das ist jetzt kein richtig oder falsch, das ist wirklich eine Stilfrage. Beide sollten sich darauf einigen, was ist jetzt ein gutes Setting und es könnte auch total gut bei einem zu Hause sein, das kann in einem Café sein, wie auch immer, da gibt es kein richtig oder falsch. Aber wichtig wäre schon, wenn es so ein Konflikt ist, wirklich diese ganz krassen Wertekonflikte, Corona, Israel-Palästina, also wirklich so die Big Points, ne? Also dann da wirklich sich die Mühe zu machen, wenn mir die Beziehung zu der Person wichtig ist, ein geregeltes Setting wirklich herzustellen. Lass uns in Ruhe sprechen, lass uns wirklich 10 Minuten jeder ausreden lassen, ohne Gegenargumente, wirklich nur echtes Nachfragen und wirklich zuzuhören. Mhm. Ja? Also mit dem Ziel.
Also Regeln tatsächlich aufzustellen fürs Gespräch auch.
Ja. Wenn ich möchte, dass der andere wirklich mir zuhört und im Gegensatz, das ist ja immer in beide Richtungen, ich auch die Offenheit habe, obwohl ich jetzt schon weiß, ich finde ja Quatsch, was der andere sagt, aber die Person ist mir so wichtig, dass ich mir die Mühe mache, wirklich hinzuhören.
Gibt es da, außer jetzt wirklich sich aussprechen zu lassen und auch gut zuzuhören, gibt es da irgendwie so eine Regel, die uns besonders hilft, die andere Seite zu verstehen, nachhaltig auch zu verstehen?
Ja, ich glaube, was tatsächlich erstmal wichtig ist, ist die Selbstklärung. Also ich verstehe ja auch nur mein Gegenüber besonders gut, wenn er sich oder sie sich auch gut ausdrücken kann und so bei mir ja auch. Also ich würde wirklich als allererstes empfehlen, sich selbst wirklich zu fragen, warum regt mich dieses Thema so auf? Ja, also wirklich jetzt erstmal als Grundlage. Es gibt so viel Elend, so viel Konflikte, Ungerechtigkeit in der Welt, auch hier in Deutschland. Warum habe ich nun genau bei diesem Thema so eine starke Meinung? Ja, warum werde ich bei Corona sofort wütend, aber kann bei Obdachlosen innerlich abschalten? Ja, warum macht mich Israel-Palästina wirklich, ich gehe an die Decke bei dem Thema, aber weiß ich nicht, Türkei oder Iran oder was jetzt alles überall in der Welt gibt, so viele Orte, wo schlimme Sachen passieren. Also warum juckt mich das nicht so doll? Und sowas würde ich auch verabreden bei einem Gespräch. Mhm. Ne? Dass beide sich mal vorher Gedanken machen, warum genau ist mir dieses Thema so wichtig? Was löst es bei mir aus? Welche Ängste, welche Ungerechtigkeiten, was auch immer, ja? Welche persönlichen Erfahrungen, die ich hatte? Und wenn ich das klar habe, das ist schon der erste wirklich Erfolgsstein zu einem guten Gespräch, wo mir mein Gegenüber auch zuhören kann. Mhm. Weil ich tatsächlich das auch schaffe, relativ klar zu erklären, warum es mir so wichtig ist.
Ich habe es ja eingangs gesagt, du bearbeitest seit 20 Jahren politische, interreligiöse und international gefärbte Konflikte in Deutschland, wo es ganz oft auch auf eine präzise Sprache ankommt. Die einen nennen einen bestimmten Teil der Welt so und die anderen sagen dazu so. Und wenn man sich jetzt dann miteinander darüber unterhält, allein durch die Wahl des Wortes, ich mir vorstellen kann, dass es da schon Zündstoff gibt, deswegen im wahrsten Sinne des Wortes. Sollte man dann vielleicht sagen, okay, wir einigen uns auf irgendein drittes Wort, ein Synonym, damit wir beide nicht allein wegen der Wortwahl an die Decke gehen?
Ja, ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Sprache ist super wichtig, das lernen wir ja auch wirklich bei dem Thema gendergerechte Sprache und so weiter. Ne? Es gibt bestimmte Worte, die in sich schon symbolisch total wichtig ist. Da empfehle ich sehr stark eigentlich so eine klassische Ich-Botschaft, nennt man das so, so eine nicht eskalierende Störungsmitteilung. Also da gibt es wirklich so einen Punkt zu sagen, okay, dieser Begriff, wenn du sagst, die und die sind Terroristen oder die und die sind Befreiungskämpfer oder was auch immer, ja, oder wenn du gar nicht genderst, um jetzt mal ein anderes Beispiel zu nehmen, ja, also das konkrete Wort oder die konkrete Sprachwahl zu benennen, dann zu sagen, was es bei mir auslöst. Ja, also ich mache mich unfassbar wütend, ich kann das gar nicht aushalten, das ist für mich total befremdlich. Ich fühle mich als Frau gar nicht angesprochen, wenn du sagst, die Lehrer. Mhm. Ja? Und dann, was ich mir realistisch wünsche. Ja, also zu sagen, okay, ich wünsche mir, dass du zumindest dieses Wort nicht benutzt oder dass du zumindest die weibliche Form mitdenkst und sagst, okay, Studentinnen und Studenten oder so. Ja, also was Realistisches, nicht was, also so ein bisschen Kompromiss sozusagen. Ne? Und je nachdem, wie schwierig das ist, dann können wir uns auf ein drittes Wort, genauso wie du vorschlägst, auch einigen. Aber das ist nicht zu unterschätzen, wie ich selber vielleicht, aber natürlich auch immer mein Gegenüber auf ganz bestimmte Signalworte eine totale, also total getriggert sind, ne? Und wir da nicht runterkommen. Mhm. Und das ist auch eine wichtige Verabredung für so ein Gespräch, wenn ich mir, wie gesagt, genug Mühe gebe mit meinem Gesprächsgegenüber, zu sagen, okay, und lass uns doch einigen drauf, wenn ich etwas sage oder du etwas sagst, wo ich schon merke, mein Blut kocht, ja, sag es und sag es ruhig und sag es auf diese Art. Mhm. Das ist zum Beispiel auch eine gute Verabredung.
Wenn man jetzt all diese Regeln aufgestellt hat, sich darüber auch vor allem einig war und nicht eine Seite da vielleicht ein Problem auch damit hat, sondern am Ende so ein Set hat, worauf man sich verständigt hat und am Ende eskaliert die Situation dann doch. Wie kommt man da raus?
Ja, also Pause machen ist auf jeden Fall wichtig. Ne? Also wirklich auch dann den Schritt zurückzunehmen, erkennen, wir kommen hier nicht weiter, weil unser Ziel war ja zumindest, uns ruhig zuzuhören. Ja, dass man dann sagt, okay, stopp, irgendwie eine gelbe Karte, lass uns jetzt einfach hier eine Pause machen, entweder 5 Minuten, vielleicht auch eine Stunde. Und vielleicht können wir auch nicht über dieses Thema sprechen. Mhm. Das ist ja auch eine Entscheidung.
Agree to disagree.
Hat auch eine Auswirkung für agree to disagree, ja, weil das finde ich nochmal, das ist mir sehr wichtig, also solche krassen Wertethemen, über die wir sprechen, das sind nicht einfach normale Konflikte, ja, also ein Erwartungsmanagement muss ganz klar sein, die andere Person wirst du nicht überzeugen, ob das jetzt das Thema Kurdistan ist oder das Thema Palästina oder das Thema Corona, alle Argumente bei diesen wirklich krassen gesamtgesellschaftlichen Konflikten, die haben alle schon gehört. Bei dir ist es ja genauso. Du hast ja auch eine Meinung. Ja, vielleicht hast du immer die Grünen gewählt. Und nur weil jetzt dein Freund dir irgendwas sagt über Asylanträge, sagst du ja auch nicht, ach ja, stimmt, jetzt wo du es so sagst, will ich doch die AfD. Passiert ja nicht. Ja, und deinem Gegenüber geht es genauso. Hm. Also gehe mit einem realistischen Erwartungsmanagement in das Gespräch. Das höchste Ziel ist, empathisch sich zu verstehen. Der Zwischenerfolg, der auch schon großartig ist, ist, sich kognitiv zu verstehen. Das Realistischste in vielen, vielen Konflikten ist auch ein Erfolg zu sagen, okay, agree to disagree, wir kommen hier echt nicht weiter. Lass uns fokussieren auf das, wo wir Gemeinsamkeiten haben. Ja? Was ist ein anderes gemeinsames Wir? Ja? Was ist ein ganz anderes Thema, wo wir uns einig sind? Oder wo sind in einer Beziehung dann zum Beispiel unsere Stärken oder in einer Freundschaft? Und dann zu sagen, dann lass uns wirklich das respektvoll entscheiden hier. Es gibt nicht mal einen Spruch über dieses Thema in Anwesenheit des anderen. Ja, keine Provokation, ich nehme es so ernst, dass wir dieses Thema einfach gar nicht mehr anschneiden. Es ist natürlich auch ein Einschnitt für die Freundschaft, ja, wenn ich über ein bestimmtes Thema nicht sprechen kann. Aber zumindest hat man dann die Beziehung gerettet. Das ist schon ein echter Erfolg.
Sagt Kathi Nöllenburg. Mediatorin und Ausbilderin für Mediation, bearbeitet seit 20 Jahren politische und interreligiöse und international gefärbte Konflikte in Deutschland und hat uns erklärt, wie man in so ein Gespräch rein und am Ende auch wieder rausgeht. Vielen Dank, Kathi.
Vielen Dank.
Okay, jetzt wissen wir also, wie kommt man rein und wieder raus aus solchen schwierigen Gesprächen. Wenn ihr sagt, okay, da gibt es noch was ganz anderes, woran wir vielleicht hier noch nicht gedacht haben im Ab21-Podcast, dann lasst es uns gerne wissen, genauso wie ihr auch Kritik oder Anregungen uns immer schicken könnt. Die Kontaktadressen findet ihr wie immer in den Shownotes unter diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.